Seinen Start in die Arbeitswoche hat sich Michel Gauvreau sicherlich anders vorgestellt. Die Temperaturen klettern dieser Tage über die 30 Grad, als er am 30. Juli 2012 an einem Lagerhaus am Rande des Trans-Canada Highway in Saint-Louis-de-Blancfort eintrifft. In dem riesigen roten Backsteingebäude südlich von Quebec wird flüssiges Gold gelagert. Und Michel Gauvreaus Aufgabe ist es, die jährliche Bestands- und Qualitätskontrolle durchzuführen. Mit Stahlkappenschuhen betritt Gauvreau das Gebäude. Hin und wieder bleibt er am gezuckerten Betonboden kleben. Denn in dem Lagerhaus sind 16.000 helle Fässer voll von Ahornsirup vom Boden bis zur Decke gestapelt. Eine Schatzkammer mit einem Lagerbestand im Wert von knapp 30 Millionen Dollar. Jedes dieser Fässer wiegt ungefähr 280 Kilogramm und ist 1.800 Dollar wert. Gauvreau klettert die Fässer hinauf, um sich ein Bild von den ganz oben gelagerten Fässern zu machen, als eines der Fässer anfängt zu schwanken und fast nachgibt. Der kleine Mann, der rittlings auf einem Turm aus Ahornsirupfässern sitzt, kann sich noch in letzter Minute festhalten, um nicht hinunterzufallen. Aber irgendwas ist komisch. Wieso lassen sich die Fässer so leicht bewegen? Er klopft auf eines der Fässer. Und anstelle von einem dumpfen Ton erklingt ein hohl klingender Gong. Das Fass ist leer. Er ist verwirrt. Das muss sich um eine Panne handeln. Er öffnet ein weiteres Fass. Ebenfalls leer. Und so langsam beschleicht ihn das Gefühl, dass sein Arbeitstag länger andauern wird, als ihm lieb ist. Was ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst ist, er hat es hier mit dem größten Diebstahl der kanadischen Geschichte zu tun. Und wenn ihr, die ihr jetzt hier zuhört, gerne Ahornsirup esst, könnte es sein, dass auch ihr zu der Vernichtung von Beweisen beigetragen habt.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Florian Rezer, Lilly Temme und der besten Gästin aller Zeiten.
Maja Leinenbach, auch bekannt als Fit Green Mind. Mit 3,9 Millionen Followern bei Instagram ist die 20-jährige Foodbloggerin wohl eine der bekanntesten in Deutschland. Vor 5,5 Jahren hat sie während der Schulzeit noch in ihrem Elternhaus mit ihrem Account gestartet und kredenzt seitdem unkomplizierte vegane Rezepte mit nachhaltigen Produkten. Am 30. Dezember erscheint ihr zweites Kochbuch, das auf den Namen Plentiful Cooking hört. Das Besondere an ihr ist, der Großteil ihrer Community ist sehr international, vielleicht ja auch kanadisch. In jedem Fall freuen wir uns sehr, dass du heute hier bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Was eine Einleitung.
Na klar, wir rollen dir hier den Teppich aus. Sag mal, Maja, hast du auch eine große kanadische Community?
Also ich habe extra mal nachgeschaut und es mir hier aufgeschrieben. Auf Instagram kommen ungefähr 4,3% aus Kanada, bei YouTube sind es nur 3% und bei TikTok 4,5%. Also man könnte sagen, so um die 4% meiner Follower sind kanadisch. Könnt ihr jetzt gerne ausrechnen, wenn ihr wollt.
Ja. Immer noch eine Menge.
Ja, in meinem Kopf rattert es. Ich würde mal so zu meinem lieben Kollegen nach rechts schielen. Flo, du bist doch sehr gut in Mathe. Vielleicht kannst du das mal schnell ausrechnen.
Ich würde mal mit 4 Millionen. Ja. Ne, komm, wir peilen das mal jetzt über den Daumen. 4 Millionen. 10% sind 400.000. 5% sind
200.000.
Ist schon immer noch eine gute Menge.
Ja.
Einige.
Wie viel davon dann wiederum Deutsch sprechen, ist die Frage, dass sie auch diesen Podcast hoffentlich hören.
Warst du denn selber auch schon mal in Kanada, Maja?
Tatsächlich nicht, aber mein Englischlehrer in der Schule war ein riesen Kanada-Fan und hatte auch sein Auslandsjahr, also man muss ja, wenn man Lehrer wird und eine Fremdsprache unterrichtet, in einem Land sein, wo diese Sprache gesprochen wird. Und er hat da, ich glaube, auch in Quebec sein Auslandsjahr gemacht, weil er auf Französisch unterrichtet. Und deswegen spreche ich kanadisches Englisch, wenn ich es angenommen habe.
Warst du schon mal in Kanada, Flo?
Ja.
Wo?
An der Westküste in British Columbia.
Ah ja, okay. Mhm. Okay.
Wunderschön. Wunderschön. Aber da gibt es nicht so viel Ahorn.
Nee, der wächst nur in bestimmten Regionen. Ja. Das werden wir heute noch erfahren, wo genau. Ich durfte dankenswerterweise schon in deine digitale Fahne vom Kochbuch schauen. Und ich habe einfach mal den Begriff Ahornsirup da eingegeben bei der Suchfunktion und hatte ganze 43 Treffer.
Wow.
Welche Rolle spielt Ahornsirup denn in deiner Küche?
Also ich liebe Ahornsirup wirklich. Also du hast ja in dem Fall gesagt, dass es sich um flüssiges Gold handelt. Und das sehe ich auch so. Also es ist richtig, richtig gut. Ich mag es auch in Dressings, so für eine ein bisschen Süße, aber natürlich auch sowas wie Granola oder so zum Backen. Also ich benutze den sehr, sehr oft. Ich habe auch so einen 1-Liter-Eimer bei mir zu Hause stehen.
Wow. Wie lange hält der bei dir?
Ja, wenn ich bei meiner Familie bin, dann so ja, 2 Monate, denke ich.
Ja.
Okay.
Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, was das ist im Ahornsirup, aber da ist sowas, es ist nicht wirklich, es ist holzig, es ist so ein bisschen was
Buttriges,
was so eine Tiefe bringt.
Ja.
Was man irgendwie beim Ahornsirup so mag, was ich aber wirklich schwer in Worte fassen kann.
Und was ihn aber auch so einzigartig macht, oder? Mhm. Also ja. So wie Ahornsirup schmeckt ja wirklich gar nichts anderes. Und wir werden heute auch noch lernen, dass es unterschiedliche Qualitätsstufen und Geschmackssorten gibt.
Ich kann mir das nie merken, was ist. So A, B, C, D, E, F. Ich weiß immer nicht, ob A jetzt das Beste ist oder C oder D.
Oder kann es auch sein, dass es mit der Dunkelheitsgrad irgendwie zu tun hat? Ich glaube, A ist hell und je weiter hinten, desto dunkler.
Ja, da spricht eine Ahornsirup-Kennerin.
Ja.
Und ich würde das nämlich auch gar nicht so ranken von gut bis schlecht oder so.
Okay, gut.
Das alle sind toll.
Alle toll.
Wenn ihr auch große Ahornsirup-Fans seid, die ihr jetzt hier zuhört, dann abonniert gerne diesen Podcast bei Amazon Music, bei Apple Podcast, bei Spotify und allen anderen Plattformen, die es so gibt. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da gibt es noch spannendes Begleitmaterial zu dieser Folge.
Wo muss ich denn da vorbeischauen, Lilly?
Bei Instagram unter dem Handle Was schmeckt dahinter?
Das ist ja spannend, da schaue ich direkt mal rein. Dann
mach das doch mal, Florian. Gut, und wir starten jetzt in die Geschichte rein. Denn wir wollen ja wissen, was da passiert ist, nicht wahr? Raymond Vallière ist einer von 13.500 Ahornsirup-Produzenten in Quebec. Über 70% des weltweiten Ahornsirups stammen aus der flächentechnisch größten Provinz Kanadas. Bereits die indigenen Völker haben den Saft von Zuckerahornbäumen gewonnen und ihn weiterverarbeitet. Der 58-jährige Raymond ist im Frühjahr 2012 drauf und dran, seine Zuckerahornbäume für die Gewinnung von ihrem Saft vorzubereiten. Zwischen März und April, in einem Zeitraum von ca. 6 Wochen, ist Erntezeit. Und zwar genau dann, wenn die Temperaturen nachts noch unter den Gefrierpunkt fallen und sie tagsüber 0 Grad überschreiten. Im Baum sorgt der durch Temperaturen über 0 Grad entstehende Überdruck für einen natürlichen Saftfluss. Das Wechselspiel zwischen Temperaturen und Unter- und Überdruck sorgt dafür, dass Zuckerahornbäume etwa 7% ihres Saftes abgeben. Für die Ernte bohrt Raymond Löcher in die Bäume und steckt sie mit Hähnen an ein Schlauchsystem, das den Saft in die sogenannte Zuckerhütte weiterleitet, wo der Saft weiterverarbeitet wird.
Die Zuckerhütte?
Die heißen wirklich so.
Aber sind das die Behälter, die an dem Baum hängen? Oder sind das?
Nee, die Zuckerhütte ist eine Hütte.
Ah, wo das gesammelt wird.
Wo das gesammelt wird, wo das dann hingeleitet wird und wo der dann weiterverarbeitet wird.
Ist irgendwie süß.
Süß, ne? Finde ich auch. Die sehen teilweise auch wirklich sehr süß aus. Die stehen dann in so einem verschneiten Wäldchen.
Ich kann mir das richtig gut vorstellen.
Ja. Er benötigt 30 bis 45 Liter Ahornsaft. So viel gibt ein einziger Baum während der Erntezeit ab, um 1 Liter reinen Ahornsirup herzustellen. Super lukrativ ist sein Geschäft nicht, aber er kommt über die Runden. Nur eine Sache ist Raymond schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Die PPAQ, der Verband der Ahornsirup-Produzenten, gründet sich 1966 mit der Absicht, die Ahornsirup-Produktion in Quebec zu kontrollieren. Denn, wir erinnern uns, Quebec ist das Ahornsirup-Schlaraffenland. Als es zwischen 1990 und 2000 aber zu sehr instabilen Einnahmen für ProduzentInnen kommt, richtet der Verband eine globale strategische Reserve ein. Diese Reserve ist ein Vorratsspeicher mit Ahornsirup, der die Preise stabilisieren soll, indem er eine konstante Versorgung sicherstellt, auch wenn es mal schlechte Erntejahre geben sollte. Außerdem wird der Verband zur zentralen Verkaufsagentur für alle in Quebec verkauften Großpackungen von Ahornsirup. Er verhandelt den Siruppreis und verlangt von Produzenten und Käufern, die sich nicht an die Preise halten, große Strafen. Für Raymond Vallière ein Problem. Er darf die Preise für seinen Sirup nicht mehr selbst bestimmen und 2003 kommt es sogar noch dicker. Der Verband führt ein Quotensystem ein und beschränkt die Menge an Sirup, die die Produzenten von Sirup verkaufen dürfen. Alles Überschüssige soll eingelagert werden für schlechte Zeiten. Das heißt für Raymond, den Sirup, den er herstellt, darf er nur bis zu einer gewissen Menge verkaufen. Hat er mehr produziert, wird der Sirup vom Verband eingelagert und erst verkauft, sollte es mal nicht mehr genug Sirup geben. Und auch dann erst bekommt Raymond sein Geld. Für den Ahornsirup-Produzenten ist das eine Farce, denn er will selbst bestimmen können, wie viel und vor allem für wie viel er seinen Ahornsirup verkauft. So wie Raymond geht es vielen ProduzentInnen.
Oui, je rebelle. Je me bats que les producteurs retrouvent la liberté de se mafier.
Ich rebelliere, damit Produzenten wieder von dieser Mafia freikommen. Auch Raymond wirft der PPAQ, also dem Verband, mafiöse Strukturen vor. Und seiner Meinung nach ist die PPAQ auch schuld, dass er nicht mehr so viel mit Ahornsirup verdient. Er würde das System gerne irgendwie umgehen, aber ihm bleibt vorerst auch nichts anderes übrig, als den überschüssigen Ahornsirup in den Vorratsspeicher des Verbandes abzuführen. Wir haben jetzt schon ein bisschen was über die Ahornsirup-Gesamtsituation 2012 gehört, aber bevor es weitergeht, würde ich dich bitten, Flo, einmal kurz die wichtigsten Fakten über Ahornsirup vorzustellen.
Aha.
Ahornsirup ist der eingedickte Pflanzensaft von Zucker-Ahornbäumen. Er ist eine beliebte Beilage zu Pfannkuchen und gilt als Gewürz. Er gilt als Gewürz?
Mhm.
Das ist ja spannend. Wusstest du das mal?
Nee, verwirrt mich auch.
Er ist eine beliebte Beilage zu Pfannkuchen und gilt als Gewürz, obwohl er auch zur Herstellung von Soßen, Glasuren, Salatdressings oder Marinaden verwendet wird. Der meiste Ahornsirup stammt, wie wir bereits wissen, aus Kanada bzw. aus Quebec. Nachdem das Ahornwasser aus den Zuckerahornbäumen gewonnen wird, wird der Wassergehalt des Saftes mit Hilfe eines Verdampfers durch gleichmäßiges Kochen bei ca. 85 Grad stetig reduziert, wodurch die sirupartige Konsistenz entsteht. Ahornsirup ist ein reiner, natürlicher Süßstoff. Er enthält eine große Menge an Spurenelementen wie Kalium, Magnesium, Phosphor, Mangan, Eisen, Zink, Kupfer, Zinn und Calcium. Je später der Ahornsaft geerntet wird, desto dunkler wird seine Farbe. In Deutschland erhält man kanadischen Ahornsirup in 4 Klassifizierungen. Golden Delicate Taste, goldener Ahornsirup, ist der hellste in seiner Farbe und der mildeste im Geschmack. Amber Rich Taste ist bernsteinfarben und aromatisch und ausgeprägt süß. Er eignet sich zur Abrundung von Vinaigrette und Soßen. Dark Robust Taste ist dunkler und schmeckt fein herb und intensiv nach Karamell. Das macht ihn sowohl für die süße als auch die herzhafte Küche interessant. Und Very Dark Strong Taste ist, wie der Name schon sagt, der dunkelste und kräftigste. Seine deutlich malzig-karamelligen Noten eignen sich besonders gut für die deftige und herzhafte Küche. Das Blatt des Zuckerahorns steht im Mittelpunkt der Flagge Kanadas.
Hm? Maya, weißt du, welchen Ahornsirup du zu Hause hast?
Ich glaube Grad C, also die zweitdunkelste Stufe.
Die zweite Dark Robust Taste. Und du, Flo?
Ich habe Stand jetzt kein Zuhause. Obwohl, doch, ich habe noch so einen Rest. Weiß ich nicht mehr, aber ich mag es auch, wenn der ein bisschen dunkler ist.
Mich schockiert ist, dass du gerade kein Zuhause hast. Das ist nämlich was, was bei mir immer zu Hause ist.
Ja, doch, ich habe es zu Hause.
Nein, ja, genau. Ja, doch, ich habe es doch.
Nein, ich habe es wirklich zu Hause.
Und bei dir ja auch, Maya. Du meintest, du hast ein 1-Liter-Fässchen immer
genau.
Da, ne? Ja.
So ein kleines Holzfässchen.
Also es sieht tatsächlich aus wie so ein kleines Fässchen, das hat oben so ein Deckel, wo man dann so rauskippen kann. Also diese klassische Ahornsirup-Flaschenform.
Ist Ahornsirup dein so Go-To-Süßstoff? Also wenn du was süßen möchtest, greifst du zuerst zum Ahornsirup oder nutzt du auch Zucker?
Ich nutze auch Zucker, besonders weil Ahornsirup ja auch schon recht teuer ist. Und deswegen möchte ich den nicht überall reinballern, sondern dann auch schon ausgewählt benutzen.
Wo der Geschmack noch irgendwie
genau.
Da ist, dass man den jetzt nicht nur um eine Süße, so eine breite Süße zu bekommen. Ja, okay. Mhm.
Maya, du hast gerade die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Satz gebracht. Hammer. Denn Ahornsirup ist wertvoller als Öl. Er kostet im Liter zwischen 25 und 35 Euro. Und er ist den Kanadierinnen heilig. Auch der PPAQ, dem Ahornsirup-Verband, ist der Ahornsirup heilig.
Der darf ich da nochmal rein?
Du darfst da nochmal rein. Da kommt wieder dein Zeigefinger.
Der darf ich da nochmal rein, Zeigefinger. Nochmal kurz zu der PPAQ zum Verständnis.
Ja.
Man muss da Mitglied sein oder ist man automatisch Mitglied, wenn man Ahornbäume erntet?
Wenn du in diesem Gebiet der PPAQ Ahornsirup produzierst, musst du Mitglied sein, ja.
Okay, also das ist wirklich, das klingt schon mafiös. Also wenn du in unserem Gebiet Mitglied sein musst, das klingt nach, wir schicken dir ansonsten jemand vorbei.
Ja, und gleichzeitig wollen sie aber ja die Preise stabilisieren und immer dafür sorgen, dass es Ahornsirup gibt.
Klar, es macht schon Sinn. Gleichzeitig, wenn man so gar keine andere Wahl hat, ist auch macht mir irgendwie ein ungutes Gefühl.
Wenn man so fremdbestimmt wird, meinst du? Mhm. Ja, schauen wir mal, was dieser Verband mit der Geschichte zu tun haben könnte. Der Verband eröffnet deshalb im Jahr 2011 ein zweites Reservoir zur Lagerung von vielen Tonnen Sirup. Am 27. Juni 2011 mietet die Föderation deshalb ein Lagerhaus in Saint-Louis-de-Blancfort. Etwa eine Autostunde südwestlich von Quebec sollen hier Ahornfässer im Wert von 30 Millionen Dollar eingelagert werden. Der Besitzer der Lagerhalle ist Avic Caron. Der 37-jährige Geschäftsmann hat eine riesige Lagerhalle gekauft und staunt nicht schlecht, als der Ahornsirupverband im Juni 2011 einen Teil der Lagerhalle für ihren immensen Ahornsirupvorrat anmietet. Doch schon bald ist hier nichts mehr, wie es war.
Also die Lagerhalle war einfach leer und er hat die vermietet.
Ja, also er hat eine Lagerhalle gekauft und die an unterschiedliche Menschen und Geschäftsleute vermietet, okay, die was einlagern wollten. Das hätte auch eine Privatperson sein können, die da irgendwie ihre Wohnung einlagert. Aber der Verband für Ahornsirup hat eben einen Teil dieser Lagerhalle angemietet, um da die Fässer zu lagern.
Okay.
Und das war natürlich ein Großkunde.
Es müssen ganz schön viele Fässer dann sein für 30 Millionen. Also das ist, versuche ich mir gerade mal so ein bisschen vorzustellen.
Die Lagerhalle müsst ihr euch so vorstellen, dass diese Fässer fünf, sechs Fässer übereinander gestapelt wurden und dann eben in Reihen einfach sehr eng beieinander gestellt wurden, weil das Gute an Ahornsirup ist auch, dass man den total lange lagern kann, weil der eigentlich überhaupt keine bestimmten Lagerbedingungen braucht. Wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen was über Ahornsirup gelernt, aber ich würde gerne mal von dir wissen, Maya, was ist das Besondere für dich an Ahornsirup? Was unterscheidet den jetzt zum Beispiel von, was ist denn am Agavendicksaft zum Beispiel?
Ja, ich würde auch gerade sagen, so Agavendicksaft ist, glaube ich, so das, was so auch mega häufig in der, gerade in der veganen Küche zum Süßen genutzt wird. Aber der schmeckt halt eigentlich nach nichts außer süß. Und Ahornsirup hat halt diesen feinen, ich finde das so ein bisschen butterigen Geschmack irgendwie. Also leicht karamellig. Und es ist, also wie Flo eben gesagt hat, findet man eigentlich nirgends sonst irgendwie in einem Lebensmittel.
Und wenn du jetzt ein Ahornsirup-Rezept mit uns teilen müsstest, was wäre das? So ein Go-To-Ahornsirup-Rezept?
Also da habe ich vor einiger Zeit mal was Cooles so herausgefunden, als ich Granola gemacht habe. Und zwar, wenn man gleiche Mengen Olivenöl und kalten Ahornsirup und eine Prise Salz mischt, am besten mit so einem Schneebesen oder einer Gabel, dass das emulgiert, dann hat man wirklich was, was von der Konsistenz her wie Karamell ist. Und durch diesen karamelligen Charakter vom Ahornsirup hat das auch eine starke Karamellnote. Und das ist wirklich mega lecker. Und ich meine, Karamell ist ja Fett und Zucker. Und man kann dann halt auch Olivenöl und Ahornsirup nehmen.
Geil.
Geil, das klingt wirklich mega lecker.
Ja. So Granola draus machen.
Ja.
Mega gut.
Wie schätzt ihr denn diese Situation jetzt ein, mit allem, was ihr bis jetzt wisst? Was glaubt ihr, wie es weitergehen könnte?
Also
das ist natürlich immer ein Raten ins Blaue, aber vielleicht habt ihr ja irgendein Indiz oder wo ihr dachtet so, da stimmt was nicht.
Also dieser Verband, der kommt mir schon so ein bisschen suspekt vor, ein bisschen sus.
Ein bisschen sus, Also glaubst du, der hat sich selber bestohlen oder was kommt dir da komisch vor?
Also es hört sich so ein bisschen an, also auf der einen Seite wollen sie so den Ahornpreis ein bisschen schützen und sagen so, ja, stabile Preise. Aber ich glaube, die wollen halt vielleicht auch so ein bisschen mehr Geld irgendwie machen, auch vielleicht auf illegale Art und Weise. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das aussehen könnte in dem Fall, aber ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch zu denen gehören, die sich bereichern wollen.
Ja, ist ein guter Punkt. Ne? Wenn man dann aus diesem Lagerhaus dann vielleicht das ein oder andere Fass nochmal unter der Hand ein bisschen weiterverkauft. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, wir haben jetzt auch schon zwei gehört, die rebellieren wollen, die da irgendwie ausbrechen wollen. Und wenn man aus so einem System ausbricht oder ausbrechen möchte, weiß nicht, ob das so gut enden wird.
Ja, ist auch die Frage, ob man sich mit so einem riesigen Verband anlegen möchte, ne? Avic Caron, der Besitzer der Lagerhalle, freut sich, dass der Ahornsirupverband einen großen Teil der Lagerhalle mietet. Denn das bedeutet für ihn Geld, für das er eigentlich nicht viel machen muss. Er muss lediglich den Platz zur Verfügung stellen. Ahornsirup benötigt keine bis ins Detail temperierten Räume oder besondere Unterbringungsmaßnahmen. Er hält sich lang und wird so in großen Fässern gestapelt bei Caron eingelagert. Doch auch Caron weiß von dem Wert dieser Fässer, weshalb er kurz nachdem sie eingelagert werden, einen Gedanken hat. Was, wenn man hier und da ein bisschen was abzwacken und verkaufen würde? Avic Caron, dem Kontakte zur italienischen Mafia nachgesagt werden, weiß zunächst nicht so ganz, wie er das anstellen soll. Ihm gehört zwar die Lagerhalle und er weiß, dass es kaum Überwachungskameras und andere Sicherheitsvorkehrungen gibt, aber er weiß überhaupt nicht, wie er den Sirup verkaufen soll. denn der Verkauf ist in der Region ja strengstens reglementiert. Wenn er jetzt anfangen würde, Sirup zu verkaufen, würden die Behörden schnell auf ihn aufmerksam werden. Er braucht jemanden, der den Ahornsirup-Mark bestens kennt. Und er hat eine Idee. Ja, Leute, was glaubt ihr, was der jetzt macht?
Ich könnte mir vorstellen, dass der sich jetzt zusammenschließt mit unserem Freund vom Anfang. Wie heißt der nochmal?
Raymond Vallière. Mhm.
Genau. Vielleicht.
Aha, der kennt natürlich den Markt, ja, das stimmt.
Und ich glaube, er wäre auch gewollt, was zu machen, was dem Verband schaden würde.
Was mich gerade noch aufhorchen lassen hat, ist, dass er nicht weiß, wie er die Sicherheitskameras umgehen soll. Aber es ist doch seine Halle.
Er weiß, dass es kaum Sicherheitskameras gibt.
Ah, okay.
Seine Lagerhalle ist jetzt nicht so die bestbewachte.
Das liegt ja auch an ihm. Also
ja, das liegt auch an ihm, das ist richtig. Aber vielleicht war die deswegen wahnsinnig günstig zu mieten.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, er ist selber dafür verantwortlich, dass es nicht so hohe Sicherheitsvorkehrungen gibt.
Oh, meine Halle ist nicht gut geschützt.
Oh nein, Gut. Also, Maya, du liegst auf jeden Fall richtig mit dem Gedanken, dass er sich mit jemandem zusammenschließt. Caron kennt jemanden in der Region Quebec, der als Barrel Roller, Fässerroller, bekannt ist. Jemand, der Ahornsirup direkt von den Erzeugern in Quebec kauft und verkauft und dabei die Föderation umgeht. Jemand, der sich auf dem Ahornsirup-Schwarzmarkt einen Namen gemacht hat. Wie cool auch, wenn du auf dem Ahornsirup-Schwarzmarkt unterwegs bist, oder? Ist doch ein cooler Schwarzmarkt.
Auf dem Very Dark Intense Taste Markt?
Ja, Very Dark, ja. Sein Name ist Richard Vallière. Und in seinen Venen fließt Ahornsirup. Der Name, zumindest der Nachname, dürfte euch bekannt vorkommen. Der 33-Jährige ist der Sohn des Ahornsirup-Produzenten Raymond Vallière, über den ich eben schon mal gesprochen habe. Der Sirup-Produzent, der so überhaupt nicht mit den Regularien des Verbandes einverstanden ist. Richard ist nicht nur mit Händlern außerhalb von Quebec vernetzt, er hat mittlerweile auch Kontakt in die Unterwelt aufgebaut, um den teuren Sirup möglicherweise auch auf anderen Kanälen verkaufen zu können. Er kennt den Markt. Und für Richard Vallière ist klar, hier und da ein bisschen Sirup abzwacken, das lohnt sich nicht. Das muss größer aufgezogen werden. Und so schmieden die beiden Männer einen Plan. Zuerst kundschaften sie das Verhalten der Menschen aus, die in Carons Lagerhalle ein- und ausgehen. Allen voran natürlich Mitarbeiter des Verbands, die die Ahornsirupfässer regelmäßig wiegen. Aber auch andere Geschäftspartner von Caron werden beobachtet. Wann sie ihre Ware in der Lagerhalle kontrollieren, zu welchen Uhrzeiten es hier und da besonders ruhig ist. Nur ein paar Wochen, nachdem der Verband die Fässer in Carons Lagerhalle untergebracht hat, beginnen sie mit der Arbeit. Sie wissen mittlerweile, dass das Warehouse frühmorgens besonders leer ist. Ihr Plan? Die Fässer rausrollen, an einem anderen Ort umfüllen, mit Wasser auffüllen, außerhalb von Quebec verkaufen und die mit Wasser aufgefüllten Fässer wieder zurückbringen. Sie müssen systematisch vorgehen, denn die Fässer werden ja regelmäßig vom Verband auf ihr Gewicht kontrolliert. Wird Ihr Plan aufgehen? Was glaubt ihr? Kann das gut gehen?
Ist auf jeden Fall erstmal eine geniale Idee.
Ist das ernst gemeint oder nicht?
Ja, es ist wirklich ernst gemeint.
Ja, also es ist eine simple Idee auch erstmal, oder?
Ja, simpel, aber sie haben es durchdacht, das dann auch nochmal aufzufüllen, dass das Fass nicht dann einfach ganz leicht ist.
Glaubt ihr, die kommen damit durch?
Das habe ich mich jetzt auch gefragt.
Also ich glaube letztendlich natürlich nicht, weil ansonsten würden wir nicht über diesen Fall sprechen. Ich glaube, früher oder später ist es aufgeflogen. Die Frage ist, wie lange das gedauert hat und welche Menge sie in der Zeit da rausholen konnten. Weil sie mussten ja auch darauf achten, welche Fässer zuerst rausgeholt werden. Wisst ihr, also wenn sie sozusagen...
Abgeholt vom Verband, meinst du?
Genau.
Wenn der Verband die Fässer braucht?
Exakt.
Okay.
Weil wenn sie die Fässer jetzt rausholen, die mit Wasser schon gefüllt sind, dann fällt dieser ganze...
Dann fällt
das ganze Kartenhaus sehr schnell zusammen. Das heißt, sie mussten eigentlich mit den Fässern beginnen, die... am frischesten war, macht das Sinn?
Mhm. Ja.
Das ist ein sehr guter Gedanke, ja.
Und ich glaube auch, dadurch, dass sie ja jetzt dann nicht die Hälfte aller Fässer auf einmal irgendwie sich abgezwackt haben und versucht haben zu verkaufen, sondern eher immer so kleinere Mengen, kann ich mir vorstellen, dass das eher länger gut geht, als wenn man halt auf einmal so eine Riesenmenge wegnimmt.
Mhm. Also das System ist aber auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt, weil irgendwann werden sie alle Fässer durchhaben. Mhm. Und dann müssten sie wieder Ahornsirup kaufen, um ihn da wieder reinzufüllen. Und dann hat mir nichts gewonnen.
Mhm. Was haltet ihr denn überhaupt von dieser Kontrollweise, dass die nur gewogen werden? Findet ihr das jetzt fahrlässig oder denkt ihr euch, ja, mei, das ist doch eigentlich, reicht das erstmal für eine erste Kontrolle? Ist ja flüssiges Gold.
Ohne diese ganzen Hintergrundinfos, so ganz am Anfang hättest du mir das gesagt, hätte ich gedacht, ja, das reicht aus. Aber wenn es wirklich so begehrt ist und auch so sogar einen Schwarzmarkt dafür gibt, dann würde ich, glaube ich, als Verband schon auch reingucken und vielleicht probieren, ob das wirklich Ahornsirup ist.
Mhm.
Gibt es da einen Hintergrund dafür, dass sie das wiegen? Also ist das wie beim Whisky zum Beispiel, dass einfach so ein Teil des Ahornsirups über die Zeit verdampft oder?
Nee, der verdampft nicht. Ich kann mir das nur so erklären, dass das einfach die schnellste Art und Weise ist, so viele Tonnen zu kontrollieren.
Okay.
Im Juli 2011 klauen sie die erste LKW-Ladung Fässer aus dem Lagerhaus. Sie bringen sie zu Richards Vater, Raymond, den kennen wir ja bereits. Hier füllen sie den Ahornsirup in große Plastikkanister um, füllen die leeren Fässer mit Wasser und bringen sie zurück in die Lagerhalle. Dort stapeln sie die Fässer genauso wieder auf, wie sie sie vorgefunden haben. Geschafft. Niemand scheint bemerkt zu haben, dass zwischenzeitlich Fässer gefehlt haben. Bei Richards Vater, Raymond, wird der umgefüllte Ahornsirup dann zwischengelagert. Aber bisher hat hier noch niemand irgendwas verdient. Der Sirup muss raus aus Quebec gebracht werden. Und dann zu Geld gemacht werden. Sie brauchen jemanden, der ihnen den Ahornsirup abkauft und verkauft, damit sie die strengen Regeln des Verbandes umgehen können. Also, ne, das macht Sinn. Sie wollen den raus aus Quebec bringen, weil es da eben keine Regularien gibt. Und da würde dann auch nicht auffallen, dass auf einmal so viel Ahornsirup da ist. Und diese Person lässt nicht lange auf sich warten. Sein Name ist Étienne Saint-Pierre. Die Namen sind doch alle wunderschön,
die sind alle
oder?
Herrlich. Ist einer schöner als der andere. Haben wir noch Bilder von denen?
Ja.
Und ich bin gespannt, ob die Männer auch alle schöner sind.
Ich sag mal so,
ja.
Name und Optik ist eine Spanne.
Okay.
Schönheit von Name und Optik ist eine Spanne.
Okay, gut.
Der schon etwas ältere Siruphändler mit Sitz in New Brunswick freut sich über die Gelegenheit, Sirup unter der Hand zu kaufen und ihn dann weiterzuverkaufen. Richard Valier rief mich an und fragte, ob ich Sirup wollte. Ich sagte ja. Der Exporteur ist bestens vernetzt. Seine größten Abnehmer, die USA, Japan und Deutschland. In der Theorie klingt dieser Plan gut. Und auch in der Praxis funktioniert er. Monatelang rollen die Männer so Fässer voller Ahornsirup aus der Lagerhalle und wieder zurück. Immer frühmorgens, wenn noch niemand anderes da ist. Der umgefüllte Sirup geht zu Saint-Pierre, der ihn weiterverkauft. Schnell fließt hier nicht mehr nur flüssiges Gold, sondern auch Geld. Mittlerweile haben sie schon Ahornsirup im Wert von mehreren Millionen Dollar geklaut. Ich hab euch mal Fotos von den vier Männern mitgebracht.
Oh, Junge, Junge, Junge.
Den Raymond habe ich mir irgendwie anders vorgestellt.
Raymond sieht auch so ein bisschen aus wie Udo aus der Eckkneipe.
Ja, stimmt schon.
Und sein Sohn Richard Valier, ja, der trägt so ein Holzfällerhemd. Und das, obwohl er die Bäume ja gar nicht fällt. Ne?
Wow.
Ich finde, die haben alle so eine schon eine leicht kriminelle Aura jetzt so beim Angucken.
Voll, oder?
Ja.
Total.
Ich finde, ehrlich gesagt, am schlimmsten oder am kriminellsten sieht Richard aus. Ich finde, der sieht aus, als hätte der hat so einen gewieften, betrügerischen Blick. Der gibt mir ganz komische Vibes.
Der hat so eine leicht aggressive Oberlippe.
Ach, die jeden Moment so.
So,
Ja. Okay, also Raymond und Richard, ja, sagt ihr, alles klar. Und die anderen beiden?
Ich finde, der Avik, der sieht auch wirklich aus wie so ein Geschäftsmann, der gerne Geld sieht.
Gerne Geld sieht, ist auch eine schöne Beschreibung. Der verkauft dir auf jeden Fall Anlagestrategien, die nicht ganz wasserdicht sind.
Und dann haben wir noch Étienne Saint-Pierre, den...
Der schönste Name und wirklich der grobschlächtigste Mann. Die haben, ich meine, das sind alles vier Männer, die, wenn du denen auf der Straße begegnest, wo man eher einen Schritt zur Seite macht.
Ja. Ja, würde ich jetzt zustimmen.
Ja.
Ja, also, aber ich finde wirklich Raymond Valier und Richard Valier, das sind die, die sind heftig. Also.
Die sind richtig grob, ne?
Die sind richtig grob, ja.
Ja, das ist unsere Bande.
Hammer.
Überrascht einen dann nicht, wenn man die sieht, ne, dass sie
Nein.
sowas machen.
Nee.
Ich finde es in solchen Geschichten immer spannend, dass es am Ende wirklich, es braucht einen, der dann am Ende korrupt genug ist, dir einfach alles abzukaufen, was du auf den Schwarzmarkt werfen möchtest. Weil am Ende, wie schwarz ist der Markt, wenn du einen offiziellen Händler findest?
Ja.
Also das ist, und ab dem Punkt ist es ja im System, ne?
Mhm. Ja, das ist absolut richtig. Ab dem Zeitpunkt, wo die Fässer bei Etienne Saint-Pierre angekommen sind.
Das ist der Händler, ne?
Das ist der Händler, wo es ja keine Regularien gibt, da wo er sitzt.
Ja.
Ist der Sirup auf dem Markt.
Und ich sag mal so, Etienne Saint-Pierre sieht echt so aus, als würde er zu einem guten Geschäft nicht Nein sagen.
Hat er ja auch nicht, ne? Hab ihn dann zitiert. Er sagte ja. Wenn man sowas macht wie die Männer, ne? Dann kommt man ja, das kennt man aus solchen Geschichten, finde ich, irgendwann an den Punkt, an dem man sich fragt, geht da eigentlich noch mehr? Ich sag mal so, das war auch der Gedanke dieser Herren, denn die werden immer gieriger. Und überhaupt dieser ganze Prozess des Wegbringens, Auffüllens und Zurückbringens wird ihnen zu aufwendig. Und deshalb ändern die jetzt ihr Verhalten. Doch das wird ihnen zum Verhängnis. Und jetzt will ich natürlich von euch wissen, was die jetzt anders machen. Versetzt euch in die Lage dieser schmierigen Männer.
Also die wollen ja jetzt irgendeine Methode, die weniger Arbeit verursacht, die irgendwie effektiver ist. Deswegen würde ich mal sagen, sie lassen die Fässer dann wahrscheinlich eher in der Lagerhalle und versuchen in der Lagerhalle irgendwie an den Ahornsirup zu kommen, um den wegzubringen.
Mhm.
Vielleicht mit einem Schlauchsystem.
Ja,
das wäre auch meine erste Idee gewesen. Ja. Schläuche absaugen.
Schauen wir mal, ob das der Wahrheit entspricht. Um noch schneller noch mehr Sirup zu stehlen, fangen die Männer rund um Richard Vallier an, den Sirup direkt in der Lagerhalle abzufüllen.
Ja!
Wir wussten's.
Mit Gartenschläuchen zapfen sie also die Fässer an.
Nicht mal ein Kercher,
das war der gute alte Gartenschlauch, der ja für viele Dinge einsetzbar ist. Ich zum Beispiel habe die erste Shisha meines Lebens durch einen Gartenschlauch geraucht. Und es war wirklich widerlich. Danach habe ich gebrochen und dann nie wieder Shisha geraucht. Also vielleicht war das eine ganz gute Sache eigentlich, rückblickend betrachtet. Aber in dem Moment fand ich es schlimm. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gekommen. Ich habe gekotzt und meine Mutter meinte, hey, ihr wolltet doch nur zu einem Kumpel im Nachbarort spazieren. Ja. Naja.
Wir haben was im Garten gemacht, bisschen.
Also, als wäre das auch so was Schlimmes, Shisha rauchen, ne? Aber irgendwie dachte ich damals, das wäre höchstens.
Du warst halt 8.
Okay. Mit Gartenschläuchen zapfen sie also die Fässer an und füllen den Sirup direkt in Plastikkanister um, bevor er zu Saint-Pierre gebracht wird. Das spart natürlich immens viel Zeit. Aber das bedeutet auch, dass die Fässer in der Lagerhalle dann leer zurückgelassen werden.
Ach so. Das ist dumm, ne?
Ich hätte jetzt gedacht, die hätten wenigstens dann auch ein Gartenschlauchsystem genutzt, um nochmal Wasser reinzumachen.
Ja.
Ja, hättest du mal beratend zur Seite gestanden, Maya, damals.
Ich habe leider keinen Anruf in der ersten Klasse.
Das ist doch so eine kleine kriminelle Ader in dir, Maya.
Im Juli 2012, nachdem die Männer schon ein Jahr lang erfolgreich fast 10.000 Fässer Sirup geklaut haben, schreibt Caron eine SMS an Vallier. Jetzt machen wir ein SMS-Geräusch.
Badum.
Bing.
Perfekt, Leute. Die Föderation ist auf dem Weg hierhin für die jährliche Inventur. Nächste Nachricht. Wirble viel Staub auf. Wir spielen mit dem Licht. Es bleibt düster.
Bitte?
Ja, das war die Handlungsanweisung.
Die wollten einfach die Halle dunkel halten, oder was? Ja.
Ist das eine Metapher jetzt in seinem Sinne, oder?
Nee. Der Ahornsirup-Verband hat sich bei Caron angemeldet und gesagt, dass sie die große Jahresinventur machen. Und das Problem ist aber halt, wie wir wissen, dass sehr viele Fässer mittlerweile leer in dieser Lagerhalle stehen. Und die Männer haben auch keine Zeit mehr, die aufzufüllen. Also beschließen sie, die leeren Fässer nach oben zu stellen. Und Vallier fordert Caron auf, das Licht in dieser Halle zu dimmen und Staub aufzuwirbeln, damit man da einfach nicht mehr so gut sehen kann.
Oh Mann.
Ja.
Das klingt schon alles dilettantisch.
Ab jetzt klingt es dilettantisch, ne? Ja. Und die ahnen natürlich auch, dass das jetzt ein Problem werden könnte. Aber es gibt ja keine Überwachungskameras. Am 30. Juni 2012 ist es dann soweit. Der Verband der Ahornsirup-Produzenten von Quebec beauftragt Michel Gauvreau, seine Lagerbestände zu überprüfen. Das ist der von unserem Intro. Gauvreau kommt bei der Lagerhalle in Saint-Louis-de-Blancfort an, um die Inspektion durchzuführen. Und wie wir bereits im Intro gehört haben, wird diese Inspektion nicht nur sein Leben schlagartig verändern. Dutzende Fässer sind leer. Er traut seinen Augen nicht. Sofort ruft er im Hauptquartier des Verbands an. Und auch da kann man nicht fassen, was passiert ist. Sofort kommt ein Vertreter der Föderation in das Lagerhaus. Sie finden mit Wasser aufgefüllte Fässer, aber eben auch viele, viele leere Fässer. Es dauert ganze 2 Monate, bis sie genau ermitteln können, wie viel Sirup weg ist. 60% des Lagerbestands ist weg. 18 Millionen Dollar Warenwert sind weg. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach den Dieben. Denn eins ist ihnen klar, hier waren Profis am Werk.
Naja.
Der Hauptermittler Luc Briand leitet eine umfassende Untersuchung ein. Dazu gehören Befragungen von fast 300 Personen aus der Branche, die Überprüfung von Exportstatistiken sowie forensische Analysen von Sirupkesseln, Gabelstaplern und Wagen. 2/3 des gestohlenen Sirups können so zu Unternehmen in New Brunswick, Quebec, Ontario und den USA zurückverfolgt werden. 40 Durchsuchungsbefehle werden vollstreckt, aber von den Tätern fehlt erstmal jede Spur. Glaubt ihr, man kann mit so einem Diebstahl durchkommen? Oder sind alle 4 Männer mit diesem Diebstahl durchgekommen?
Es gibt ja erstmal jetzt nicht so richtige Beweise, dass man ihnen das, dass man sie verurteilen könnte. Mhm. Und auch durch die Schläuche haben sie jetzt wahrscheinlich keine Fingerabdrücke dann hinterlassen.
Etienne Saint-Pierre, der steht für mich gerade ganz schlecht da. Mhm. Wenn man weiß, wie der Ahornsirup aus dem Land gekommen ist, dann ist es ehrlich gesagt nicht mehr so ein weiter Weg zu Etienne. Mhm. Und wenn Etienne bricht, dann sind alle anderen fällig.
Dann brechen alle. Meinst du, Etienne ist ein sogenannter, wie nennt man solche Menschen?
Nicht 68er.
Eine falsche, nee, auch nicht.
Wie nennt man die?
Alle verpfeifen.
Ja.
Snitch oder so?
Eine Snitch?
Eine klassische Snitch.
Etienne ist eine Snitch. Ja,
eine 5er-Snitch.
Aber das habe ich mir auch gedacht, jetzt wo du angefangen hast. Also ich glaube, das klingt logisch, dass die jetzt halt zu Etienne hinverfolgen können. Aber dann liegt es an Etienne, halt entweder die anderen zu schützen oder auch das Ganze auffliegen zu lassen vielleicht.
Und ich kann mir vorstellen, dass Etienne, um Strafmilderung zu erfahren, auch mal ganz schnell sich gegen diese 3 anderen dreht. Mhm. Weil wer illegale Fässer annimmt, ich glaube, der passt auch auf, dass er dann ganz schnell aus dieser illegalen Geschichte wieder rauskommt.
Er könnte auch so tun, als ob er nicht weiß, dass das illegal war, dass er den, also dass das einfach ganz normal produzierter Ahornsirup war und nicht von Dieben.
Ja. Das stimmt.
Er hat ja einfach nur Ahornsirup gekauft, ne? Mhm. Manchmal will man vielleicht auch gar nicht so genau wissen, woher der dann kommt.
Ja.
Ich kann euch sagen, ihr liegt falsch.
Ah ja, das ist doch perfekt.
Die Polizei sieht sich die Fässer genauer an und findet komische Spuren, die darauf hindeuten, dass sie von einem bestimmten Typ Gabelstapler bewegt worden sein müssen. Also suchen sie sämtliche Verleiher von Geräten wie Gabelstaplern in der Umgebung. Jede Person, die einen Gabelstapler dieses Typs gemietet hat, wird verhört. Und einer dieser Mieter gehört zum Kreis der Verdächtigen. Sébastien Jutras. Er ist LKW-Fahrer. Und hat sich in der Vergangenheit schon einiges zu Schulden kommen lassen. Die Polizei verhört ihn. Und ratet mal, was er macht.
Er snitcht wie eine 5.
Er snitcht wie eine 5. Er packt aus und verrät der Polizei alle Namen. Allen voran Richard Valliere, der Strippenzieher, der alles unter Kontrolle hat. Avic Caron, dem die Lagerhalle gehört. Und Raymond Valliere, der Ahornsirup-Produzent. Und schließlich Etienne Saint-Pierre, der Ahornsirup-Händler aus New Brunswick. Die Suche nach ihnen beginnt. Die Polizei ermittelt in einem riesigen Ahornsirup-Raub bei Montreal. Tausende Liter Ahornsirup wurden aus dem Lagerhaus entfernt. Da kommt wieder ein SMS.
Bitte.
Hast du Nachrichten gesehen? Bidum. Wirf die Handys weg. Die Männer versuchen, ihre Spuren zu verwischen. Doch die Polizei kommt ihnen auf die Schliche. Am 25. September 2012 stellt die Polizei Saint-Pierre in seinem Geschäft. Sie beschlagnahmen Sirup und Ausrüstung im Wert von 1,6 Millionen Dollar. Saint-Pierre beteuert seine Unschuld. Wenig später, am 18. Dezember 2012, verhaftet die Polizei die 3 anderen Männer. Avi Caron, Richard und Raymond Vallière. Sie werden beschuldigt, fast 10.000 Fässer Sirup gestohlen und per Lastwagen zu Orten im Süden und Osten Kanadas gebracht zu haben, wo der Handel frei ist. Der Polizei in Quebec gelangen diese Woche mehrere Festnahmen bei einem Diebstahl, der international Wind machte, weil die Tat so einzigartig war. 2016 werden die Männer nach einem langen Gerichtsverfahren verurteilt. Richard Vallière, der als Rudelsführer des Diebstahls gilt, wird für seine Beteiligung zu 7 Jahren und 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Er gibt zu, dass er vor dem Raubüberfall ein Jahrzehnt lang am Schwarzmarkt beteiligt war und sowohl aus Profitgründen als auch aus Rache an dem Verband gehandelt hatte. Er wird zusätzlich mit einer Geldstrafe von über 9 Millionen Dollar bestraft. Avi Caron, der Lagerhallenbesitzer, wird als Anstifter des Raubes identifiziert. Er erhält eine 5-jährige Haftstrafe und eine Geldstrafe von 1,2 Millionen Dollar. Die beiden anderen Männer, der Händler Saint-Pierre und Richards Vater Raymond, erhalten ebenfalls Haft- und Geldstrafen, die aber deutlich geringer ausfallen. Nur ein Problem gibt es noch.
Ein Gedanke noch?
Ja.
Ich finde die Ermittlungsarbeit unfassbar beeindruckend. Also wie man darauf gekommen ist, dass man diese Spuren des Gabelstaplers findet und dann alle ermittelt, die diesen Gabelstapler gemietet haben und die alle verhört und darüber zum Ziel kommt, finde ich unfassbar beeindruckend.
Das ist cool, oder?
Ja.
Ja. Ich finde, das ist auch so, wie man sich als Kind die Arbeit eines Ermittlers vorstellt.
Ja.
Ja. Aber es klingt auch wahnsinnig nervig, ehrlich gesagt, wenn du zu diesen ganzen Verleihern fahren musst, alle Namen abklapperst, zu jedem nach Hause fährst und fragst, sie haben sich den Gabelstapler gemietet, was haben sie denn mit dem gemacht?
Das ist aber das meine ich, es ist wirklich beeindruckend.
Ja.
Ja. Ja.
Also Props an die kanadische Polizei an dieser Stelle.
Einmal fette Props.
Props.
Le Prop.
Okay.
Was ich mir auch noch gedacht habe, muss irgendwie lustig sein. Oder, was heißt lustig, aber stell dich mal vor, der jetzt 7,5 Jahre ins Gefängnis kommt, der sitzt dann da mit, keine Ahnung, irgendwie Mördern oder sowas. Und die haben alle so richtig krasse Sachen gemacht. Und dann, warum sitzt du? Ja, ich habe auch einen Sirup geklaut.
mit einem Gartenschlauch.
Meint ihr so Street oder was? Also eher Gefängnis-Credibility, eher nicht so cool dann wahrscheinlich.
Ein bisschen
Minus-Aura,
würde ich sagen.
Ja, ein bisschen uncool. Also wegen Ahornsirup zu sitzen, naja.
Ja, Bruder. Es ist schon spannend, dass am Ende so dass der kleine Gabelstaplerfahrer die alle zu Fall gebracht hat. Aber wahrscheinlich hat der auch am wenigsten daran gewonnen.
Ja.
Wahrscheinlich wurde der ganz gut bezahlt, aber der hat jetzt keine Million gemacht, so wie die anderen.
Der hat auch kaum eine Strafe bekommen, auch deshalb, weil er eben alle Namen verpetzt hat. Und er beteuert bis heute, dass er nichts wusste. Also er meint, ihm wurde einfach nur gesagt, er soll halt mit seinem LKW da diese Tonnen von A nach B bringen.
Ich glaube dem das.
Ja, würde ich alles ihm auch glauben.
Sebastian Jutra, wir glauben dir.
Er ist vom offiziellen Food Crimes Gericht freigesprochen.
Ja, wir brauchen noch so einen Hammer at some point. Etienne Saint-Pierre, also der Händler, hat auch übrigens, wie ihr das auch schon vermutet hattet, gesagt, dass ihm gar nicht so bewusst war, dass das alles Diebesgut war. Dass er auch einfach nur ein armer Mann ist, der sich seine Rente ausbessern wollte und der eben sich gefreut hat, dass auf einmal so viel Ahornsirup da war, den er verkaufen konnte und den er auch so gut losgeworden ist. Ja. Naja. Das glauben wir ihm nicht, ne?
Nee. Kein Unschuldslamm. Nee.
Schuldig im Namen des Food Crimes.
Jetzt habe ich ja gesagt, dass es noch ein kleines Problemchen gab. Was könntet ihr euch vorstellen, ist ein Problem bei dieser ganzen Angelegenheit? Es hat was mit dem Diebesgut zu tun.
Ich wollte gerade sagen, weil das wird ja dann wahrscheinlich, du meintest ja auch, der wird nach USA, nach Deutschland verkauft. Vielleicht, dass der kriminelle Ahornsirup jetzt halt auf der ganzen Welt irgendwie unter die Leute gekommen ist, dass das irgendwie problematisch werden konnte.
Gibt es vielleicht in der Herstellung oder in der Produktion noch einen Schritt, dass das, ich weiß nicht, ob das jetzt pasteurisiert wird, aber dass das einmal sozusagen eine gewisse Form der Herstellung durchlaufen muss, dass das sicher ist, dass man es sicher verkaufen kann?
Ach so, meinst du, dass bei dem Sirup, der geklaut wurde, eventuell ein Sicherheitsschritt vergessen wurde und dass der
Produktionsschritt
jetzt für irgendwas sorgt, für Krankheiten oder so? Guter Gedanke, aber nein.
Gut, dann halte ich mich mit weiteren guten Gedanken zurück.
Maya hat einen richtigen Riecher gehabt. Das große Problem ist, der Sirup wurde auf dem freien Markt verkauft und ist weg, nicht wieder zu kriegen. Also der Wert oder Sirup im Wert von 18 Millionen Dollar ist futschikato. Das würde mich dann jetzt auch nochmal interessieren. Richard und Raymond sind ja Gegner dieses Verbands, wie auch viele andere Produzenten. Könnt ihr verstehen oder glaubt ihr denen, dass das auch die Motivation war, diesem Verband eins auszuwischen und zu sagen, so guck mal Leute, jetzt schaut ihr mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Was ihr macht, ist scheiße. Meint ihr, das waren wirklich die, dass das hehre Absichten waren?
Ich glaube nicht nur. Also ich glaube, das war auf jeden Fall, oder kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall auch so ein Aspekt war, dass die gedacht haben, ja, dann können wir den schaden. Aber als sie dann gesehen haben, dass sie sich auch selbst sehr daran bereichern können finanziell, das war dann bestimmt noch attraktiver, als nur dem Verband eins auszuwischen.
Ja, das glaube ich auch, dass es sich so hochgeschaukelt hat. Und gleichzeitig ist das, diese Sachen zu stellen, ist auch ein bisschen eskaliert. Also, es hätte bestimmt auch andere Wege gegeben, denen ein bisschen das Leben zur Hölle zu machen oder die zu bisschen zu nerven. Man hätte denen ja immer irgendwie unangebracht.
Also kitzeln von der Seite. Ja,
bei so Sitzungen, einfach so in die Seite, so pieksen sie. Und jetzt? Ja, genau. Und jetzt? Was machst du jetzt?
Nervt, aber ich finde, Raymond oder Richard nervt. Sehen nicht so aus, als würden die sowas machen.
Nervt, oder?
Ja, es nervt.
Ja, dann lass mich mal jetzt frei Ahornsirup verkaufen. Schön, dass wir mal wieder zusammensitzen.
Ja, bin ich richtig am Zucken. Der Ahornsirup ist weg und nur einen Bruchteil des Diebesguts kann die Polizei sicherstellen. Der Rest ist über alle Berge in den USA, in Japan und auch in Deutschland. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass wenn ihr zwischen 2011 und 2013 Ahornsirup gegessen habt, es nicht ausgeschlossen ist, dass ihr an der Zerstörung von Beweisen zu dem größten Diebstahl der kanadischen Geschichte beigetragen habt. Und jetzt will ich natürlich von euch beiden wissen, ob ihr zwischen 2011 und 2013 Ahornsirup gegessen habt.
Nein.
Bekennt euch schuldig.
Ich tatsächlich auch nicht. Da war das irgendwie noch nicht so etabliert hier zu Hause.
Na gut, dann kann ich euch jetzt hier also nicht der Vernichtung von Beweisen schuldig sprechen.
Also natürlich, bestimmt habe ich das in dem Zeitraum irgendwann mal gegessen. Sicher.
Ja.
Ganz sicher.
Ich fand das nur irgendwie ganz ganz interessanten Fakt, dass das dann doch so nah an uns dran gewesen sein könnte, ne?
Ja, und vor allem, ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht beim Ahornsirup-Kauf. Ich habe da jetzt aber auch nicht die eine Marke oder das eine Produkt, was ich kaufe und wo ich weiß, hey, das ist irgendwie, da weiß ich, wo es herkommt oder wie auch immer, sondern man kauft das, wo irgendwie eine kanadische Flagge drauf ist und.
Ja, leider ja. Okay. Das war die Geschichte vom größten Diebstahl der kanadischen Geschichte und falls ihr jetzt Lust auf Ahornsirup bekommen habt, schaut doch mal in Mayas neues Kochbuch rein, da gibt's jede Menge tolle Rezepte mit Ahornsirup. Hast du noch was zum Kochbuch, Maya, was uns da noch erwartet, außer tollen Rezepten?
Ja, also das Ziel von mir war, so ein Kochbuch zu erschaffen, das für jede Gelegenheit da ist. Also von Meal Prep über Single-Serve-Rezepte bis hin zu Gerichten, um Leute, die, also es ist komplett vegan, und dann um Leute, die nicht vegan essen, irgendwie ein bisschen zu beeindrucken, und Dinnerpartys. Also wenn man so Freunde einlädt und dann so ein bisschen nach dem Sharing-Prinzip so verschiedene Sachen, so Taco-Party oder Metze, und dann ja, hat man ein Buch, was man für alle Lebenssituationen benutzen kann.
Und ich werde auf jeden Fall ausprobieren, Ahornsirup mit Olivenöl und ein bisschen Salz zu mischen, weil das klang mega.
Ja, das müsst ihr unbedingt
an dieser Stelle.
Aber wichtig, der Ahornsirup muss kalt sein, weil dann wird das Olivenöl halt so ein bisschen fester und dann gibt es diese karamellige Konsistenz.
Also kalt, Kühlschrank kalt. Okay. Ja, super. Leute, das war's. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Schreibt uns gerne eine Bewertung. Lasst Abos da bei Instagram, bei Spotify, bei Amazon Music, bei Apple Podcasts und anderen Plattformen.
Podimo.
Podimo, kann man uns da auch hören?
Ja.
RTL auch, oder?
Überall.
Überall, Leute. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr uns auch schreibt. Vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Foodcrime, den wir mal besprechen sollen. Dann könnt ihr uns auch in die DMs sliden. Und ansonsten sag ich bis nächste Woche.
Danke, Maya.
Danke euch. Maya.
Und jetzt geht's in die Outtakes, ne?
Jetzt geht's in die Outtakes. Waren da welche dabei?
Ja.
Produkteur et Produkteur. Hätte ich mich vielleicht mal besser vorbereiten können. Acericole, ich muss das, glaube ich, nochmal neu ansprechen. Meine Mutter wird mich lynchen, wenn die das hört. Acericole du Québec. Der Verband der
Sie wird dich lynchen.
Lynchen. Maman. Die kenne ich, die sehen ganz cute aus. Ich wollte süß und cute in einem sagen, hab's cute gesagt. Ist cute. Am 27. Juni 2011 oder Juno.
Das finde ich so schrecklich. Ich auch.
Weil das ändert ja auch nichts. Also ob man da besser verstehen würde, dass man nicht Juli gesagt hat. Der Sirupproduzent, der so überhaupt nicht mit den Regularien des Verbandes einverstanden ist, Punkt. Das sage ich nochmal. Anders betonen. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir ans Ende dieser jeder Folge Outtakes packen. Und wenn die Leute das dann irgendwann gecheckt haben, dass es immer kommt, damit die halt auch bis zum Ende hören, ne, können wir jetzt auch verraten, was der Sinn dahinter ist. Aber das können wir ja rausschneiden.
Schneiden wir raus, das packen wir in die Outtakes.
Ja, perfekt.
Food Crimes, was schmeckt dahinter? Ist eine Produktion von Storyhouse Productions.